Moin Moin, willkommen zurück auf der anderen Seite.
Ja, moin auch von mir.
Wir hatten ja jetzt tatsächlich schon ein paar Hörer und haben auch schon ein paar Nachrichten bekommen. Die Fragen, die ihr uns gestellt habt, würden wir ganz am Ende von der Folge beantworten. Wir würden es gerne so weitermachen wie in der ersten Folge, dass wir erstmal den Fall vorstellen, so ein bisschen über den Fall quatschen und wen dann unser privates Gelaber nicht mehr interessiert, kann dann quasi weiter skippen.
Genau, nichtsdestotrotz wollen wir halt gerne irgendwie auf die Fragen, die schon von den paar Hörern, die wir hatten, eingehen und natürlich Rückmeldungen geben, weil wir freuen uns halt über die Rückmeldungen, die wir bekommen und deswegen wollen wir die jetzt nicht unkommentiert dastehen lassen.
Genau, in dem Fall heute geht's um Bianca und Kurt. Kennst du nicht?
Ich kenne Bianca und Kurt nicht.
Okay, in dem Fall geht's um Gewalt gegen Frauen. Wer das nicht hören kann, hört es lieber nicht. Okay, gut. Nein, Entschuldigung, der gut, war...
Gut formuliert.
Ja. Okay, wir fangen einfach an. Bianca ist 1995 in Oranienburg geboren worden, hat nach der Geburt aber bei ihrer Oma mütterlicherseits gelebt, Sabine, also ist nach der Geburt gleich zu ihrer Oma gegangen, hatte wohl auch eine sehr, sehr schwierige Kindheit, hat sich auch geritzt. Die Mutter hat 2016 neu geheiratet, hat mit dem neuen Partner auch Kinder bekommen, also dann Sabines Halbgeschwister. Sie ist dann nach einer Zeit zu ihrer Mutter nach Melle gezogen und lebte dort dann mit der Mutter, mit dem neuen Partner und mit 7, ich sag mal in Klammern, Halbgeschwistern. Also eine Schwester war, soweit ich das rausfinden konnte, auch von ihrem Vater, also war eine direkte Schwester sozusagen und 6 waren Halbgeschwister von dem neuen Partner. 2016 hat sie dann einen eigenen Sohn bekommen, Gianluca. Das Kind hat Down-Syndrom. Die Beziehung zum Vater hat leider nicht gehalten. Das heißt, sie war dann alleinerziehend mit dem Kleinen. 2019 ist sie wieder zu ihrer Oma nach Oranienburg gezogen. Und seitdem gab es auch kein persönliches Treffen mehr mit ihrer Mutter. Also sie hat noch Videotelefonie mit ihr gemacht, hat normal mit ihr telefoniert, aber hat sie seit 2019 nicht mehr persönlich getroffen. Sie war so ein richtiges Mädchen, sage ich jetzt mal. Also sie hat sich gerne Gelnägel gemacht, hat die Haare bunt gefärbt, mochte rosane Dinge, rosane Autos, hatte Spitznamen wie Baby, Blondie, Fräulein oder Mafia-Braut, also so ein Girly irgendwie. In den Zeitungsartikeln steht überall drin, sie wäre Altenpflegerin gewesen. Allerdings sagt sie selber, dass sie Pflegehelferin oder Altenpflegehelferin war. Ist für den Fall nicht relevant, ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben. Also sie war halt Altenpflegehelferin und hat auch 2019, wo sie zu ihrer Oma zurückgezogen ist, nach Oranienburg die Ausbildung dazu gemacht. Sie hat dann bis 2021 bei 4 verschiedenen Betrieben als Altenpflegehelferin gearbeitet und die letzte Stelle hat sie im Juni 2021 angetreten. Sie war sehr aktiv in den sozialen Medien, hatte auch mehrere Accounts, bei Facebook alleine 5 Stück. Und so viel mehr gibt's erstmal nicht zu ihr zu sagen. Dann kommen wir zu Kurt. Kurt ist 1992 geboren worden, hat einen kleinen Bruder. Zu ihm gibt's in den Medien kaum Infos. Ich konnte aber tatsächlich mit einer Ex-Partnerin von ihm reden. Wir nennen die hier jetzt einfach mal Marlene. Und laut Marlene hatte Kurt eine eher schwere Kindheit. Sein Vater, von dem er selber bis heute nicht weiß, ob sein leiblicher Vater ist oder nicht, hat ihn körperlich und psychisch misshandelt. Ob er von dem Vater auch missbraucht wurde, wollte Kurt selber so nie sagen. In einem Artikel stand aber, dass seine Mutter das vor Gericht ausgesagt hat. Also, dass der Vater Kurt und auch Kurts Bruder sexuell missbraucht hat. Marlene war so 2017, 2018 mit ihm zusammen. Die beiden lebten zusammen in einem Internat und unter der Woche war er mit Marlene zusammen und am Wochenende war er mit einem anderen Mädchen zusammen. Marlene wusste, dass es diese andere gibt. Die Wochenendfreundin sozusagen wusste aber nichts von Marlene. Also Marlene selber bezeichnet sich auch eher als Affäre, weil sie sagte, sie wusste ja, dass es eine zweite gibt und deswegen war das für sie in dem Moment keine ernsthafte Beziehung. Und sie sagt, er war eher so ein ruhiger, zurückgezogener Typ, mochte Musik, die sehr gewaltverherrlichende Texte hatte. Also gerade Gewalt gegen Frauen, auch schon eher derbere Sachen, die auf dem Index stehen, wenn es darum geht, dass Frauen ausgeweidet werden oder sowas, das fand er wohl richtig gut. Also das sind so Lieder, die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also sie hatte mir auch ein paar Bands genannt, die haben mir persönlich gar nichts gesagt. Auf jeden Fall hatte er damals, also 2017, 2018 rum, schon teilweise Halluzinationen. Er meinte dann zu Marlene, dass er die hat, seit er ungefähr 12 Jahre alt ist. war deswegen auch in therapeutischer Behandlung, war auch in der Psychiatrie eingewiesen zwischendurch und wurde medikamentös behandelt mit Opipramol. Das ist ein Antidepressivum, also es wirkt beruhigend, so ein bisschen stimmungsaufhellend, auch angst- und spannungslösend. Er hat wohl auch auf den Sensenmann gesehen und wirkte dann teilweise sehr ängstlich, sagt Marlene. Also, dass er dann schon irgendwie so ein bisschen panisch in die Ecken geguckt hat, so. Er hat zu Marlene gesagt, als sie gefragt hat, was denn so ist mit der Therapie und warum er die Medikamente nehmen muss und so, dass er an einer Schizophrenie leidet. Möchtest du vielleicht was zur Schizophrenie sagen?
Ja gut, ist letztendlich ein sehr breit gefächertes Gebiet, ne? Also Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis gibt es einige. So gemeinsames Charakteristika, was eigentlich immer auftritt, sind Ich-Störungen. So Ich-Störungen sind können auch total unterschiedlich sein, aber die Klassiker sind Derealisationen oder Depersonalisationen. Das heißt, dass so die Ich-Umwelt-Grenze verschwimmt und die das nicht mehr wahrnehmen können, dass sie sich nicht mehr als sich selber fühlen oder sie fühlen sich von außen beeinflusst. Manche fühlen sich auch, als ob ihnen die Gedanken entzogen werden von außen. Also es kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. So, und das hat, sag ich mal, je nachdem, welche Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis das ist, noch unterschiedliche Begleitsymptome. Der Klassiker, den, sag ich mal, alle vor Augen haben, sind halt eben halt einfach Halluzinationen, sowohl akustische wie auch optische, wie jetzt auch in diesem Fall vorhanden, und halt eben Wahnvorstellungen. Ob jemand an Verfolgungswahn, Verarmungswahn, das kann halt auch alle möglichen Formen annehmen. Von daher ist es schwierig, die Schizophrenie zu beschreiben, weil es halt einfach so vielfältig ist.
Okay. Also er selber hat immer gesagt, dass er zwei Seiten hat, eine liebe und nette und eine, die extrem gewalttätig ist. Und er hat auch gesagt, also wenn diese böse Seite rauskommt, dann kann ihn auch nichts und niemand mehr stoppen. Er wollte aber nie jemandem wehtun und hatte deswegen auch Angst vor seiner bösen Seite, also dass diese Seite rauskommen könnte. Und er hat diese Seite an sich auch extrem gehasst, weil er immer gesagt hat, das erinnert ihn so an seinen Vater, weil sein Vater ja ihn und seinen Bruder auch misshandelt hat. Er hatte auch starke Verlustängste, manchmal wohl auch Blackouts. Also Marlene sagte, dass er dann irgendwie manchmal Sachen gemacht hat, wo er dann später sich überhaupt nicht mehr dran erinnern konnte und so, war ich das wirklich? Keine Ahnung. Ob das jetzt von der Krankheit kam oder von den Medikamenten oder was der Auslöser dafür war, weiß man nicht. Er wollte keine eigenen Kinder haben. Also Marlene selber hat kurz nach der Beziehung auch ein Kind bekommen. Das ist aber nicht von ihm. Also er wollte, wie gesagt, keine eigenen. Marlene hat sich damals auch manchmal geritzt, also leidet auch an einer Borderline-Störung. Und wenn sie sich geritzt hat und er war dabei, dann hat er das Blut von den Wunden abgeleckt und hat danach die Wunden gereinigt und verbunden. Sie meinte aber, sie hatte nicht das Gefühl, dass ihn das irgendwie antört, also das Blut so, sondern wenn sie gefragt hat, warum er das macht, dann hat er gesagt, er findet Blut schmeckt lecker. Und deswegen hat er das gemacht. Die Beziehung fing im Allgemeinen ziemlich lieb und nett an. Er hat sich dann von seiner Seite aus her sehr gesteigert, was Gewalt und Kontrolle betrifft. Also vor allem auch im sexuellen Bereich. Zum Schluss war er auch gerade im Bett wohl sehr brutal, sadistisch. Das ging dann mit Fesseln. Und wenn die Frau irgendwie Schmerzen hatte oder sich unwohl gefühlt hat und gelitten hat, das hat ihm wohl am besten gefallen. Aber am Anfang halt gar nicht. Also schon eher so dieses toxische Verhalten, erst lieb und nett und schmeicheln und so ein bisschen abhängig machen und dann immer die Grenzen austesten und immer noch einen Schritt weiter gehen, kann man so sagen. Allgemein war er wohl sowieso ein sehr, sehr manipulativer Mensch. Also das heißt, wenn sie jetzt nicht gemacht hat, was er wollte, dann gab es einen kompletten Kontaktabbruch. Also dann kam sie gar nicht mehr an ihn ran. Er hat sie komplett abgeblockt, so lange, bis sie wieder funktioniert hat und gemacht hat, was er wollte. Und dann war er wieder zuckersüß und ganz lieb. Und er wollte die Frauen immer besitzen und wollte dann auch nicht, dass sie Kontakt zu anderen Menschen, gerade zu anderen Männern haben, weil er sehr, sehr eifersüchtig war und halt auch wirklich sehr starke Verlustängste hatte in dem Moment. Und als die Beziehung zu Marlene einmal beendet oder unterbrochen war, wurde er wohl auch handgreiflich und hat dann irgendwie ihre Handgelenke verdreht und ist so ein bisschen, ja, brutal geworden. Und er hat Menschen, also vorrangig auch Frauen, eigentlich immer dahingehend manipuliert, dass sie alles für ihn gemacht haben. Also sie wirklich in so eine toxische Abhängigkeit zu ihm irgendwie gebracht. Einmal sagte er wohl zu Marlene, er wüsste gerne, wie es ist, jemanden zu töten. Und als sie dann so ein bisschen irritiert war, sagen wir es mal so, hat er dann gelacht und gesagt, es war nur ein Spaß. Er hat Drogen konsumiert, nicht regelmäßig, also er hat manchmal gekifft und auch Speed genommen und hatte wohl auch schon mal Polizeikontakt, also er war Polizei bekannt. Warum, ob das mit den Drogen zu tun hatte oder ob da irgendwie was anderes passiert ist, weiß ich nicht. Also das wusste weder Marlene noch stand es in irgendeinem Bericht, da kann ich nichts zu sagen. So im Juni 2018 war die letzte Begegnung von Marlene und ihm. Und da hat er zu ihr gesagt, ich liebe dich, aber ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil du mir dafür zu wichtig bist. Ich möchte dir nichts antun und auf längere Sicht würde das nicht gut gehen und deshalb werde ich gehen. Und danach gab es den kompletten Kontaktabbruch. Also er war wie vom Erdboden verschluckt, sie konnte ihn nicht mehr erreichen. Er hat sich bei ihr nicht mehr gemeldet, er war einfach weg danach. Also aus ihrem Leben weg, aus ihrem Umkreis weg. Und das war der letzte Kontakt, den sie zu ihm hatte. Hier geht's aber ja um Bianca und Kurt und nicht um Marlene und Kurt. Also kommen wir zum März 2020. Da lernen Bianca und Kurt sich kennen, weil eine Nachbarin von Kurt ihn gebeten hat, das Fahrrad von einer Freundin zu reparieren. Also Kurt war im Haus dafür bekannt, dass er oft und gerne die Fahrräder von Nachbarn oder Bekannten repariert hat. Und so hat die Nachbarin ihm dann Bianca vorgestellt. Ihr Fahrrad war kaputt. Er hat das Fahrrad repariert. Die beiden haben geschnackt, haben sich gut verstanden. Und so im April, Mai um den Dreh rum sind die beiden dann zusammengekommen. Am Anfang war auch noch alles soweit ganz schön. Nach ungefähr 4 Wochen ging aber der Trouble dann schon los. Also es war sehr, sehr turbulent. Es gab wohl ständig Streit und Geschrei. Und eine Nachbarin von Kurt sagte auch, sie saß hier unten öfters auf der Treppe und hat geweint. Sie hat wirklich sehr, sehr viel geweint. Sie haben sich häufig getrennt, sind dann immer wieder zusammengekommen. Sie ist immer zu ihm zurückgekommen. Kurt selber hat vor Gericht später gesagt, wir hatten ja nur Theater, immer Stress. Wir machten Schluss, dann ging der Terror aber weiter. Sie kam wieder an meine Wohnung, klingelte Sturm und dann hatten wir Versöhnungsex. Er ist sehr, sehr kontrollierend auch in der Beziehung. Er möchte auch nicht, dass sie auf soziale Medien geht. Also ich habe ja schon gesagt, sie war sehr aktiv auf den sozialen Medien. Das mochte er überhaupt nicht. Er hat dann das Gefühl gehabt, er wird nicht genügend beachtet und war fast schon eifersüchtig auf den Kontakt, den sie mit anderen im Internet hatte. Er macht eine Ausbildung zum Tischler in der Zeit. Sie arbeitet als Altenpflegehelferin. Also sie hatte ja im Juni 2021 gerade eine neue Stelle angetreten. In der arbeitet sie zu dem Moment. Und am 10. Juli 2021 trennen die beiden sich dann wieder. Diesmal soll es aber endgültig sein. Sie haben sich trotzdem noch weiterhin getroffen. Aber laut seinen Aussagen sollte es endgültig sein. Sie hat auch am Tag der Trennung einen privaten Tätowierer gesucht im Internet und wollte sich alte Narben, die sie vom Ritzen hatte, überstechen lassen und einfach ein neues Leben beginnen. Also es scheint so, dass es für sie auch endgültig vorbei sein sollte. Am 13. Juli, also 3 Tage später, sieht Kurt Biancas Fahrrad bei einem Nettomarkt stehen und fühlt sich dann hintergangen. Warum konnte ich oder kann ich in dem Moment nicht nachvollziehen? Also die beiden waren ja nicht mehr zusammen und es war ja ein Nettomarkt, also sie kann ja einkaufen gehen, deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden. Es wurde in dem Bericht aber auch nicht weiter erklärt. Es stand einfach nur, dass er sagte, er fühlt sich hintergangen, weil sie bei diesem Nettomarkt war. Und laut Zeugen soll er dann gesagt haben, der mache ich das Leben jetzt zur Hölle. Am 15. Juli hatte Bianca dann vormittags einen Termin bei einem privaten Tätowierer, um sich die Narben überstechen zu lassen. Um 12.41 Uhr trifft sie am S-Bahnhof noch eine Freundin, Sabrina. Und auf den Videoüberwachungsbändern vom Bahnhof sieht man, wie sie in Flipflops und Tanktop da ihr Fahrrad irgendwie über den Bahnhof schiebt und hat eine kleine rosa Tasche dabei. Um 14 Uhr ist auf ihrer Arbeit eine Teamsitzung. Ich habe mal geguckt bei Google Maps, also von dem S-Bahnhof zu ihrer Arbeitsstelle würde man mit dem Fahrrad ungefähr 10 Minuten brauchen. Und sie sagt dann zu Sabrina, dass sie vorher noch zum Arzt fahren will. Also es ist ja noch ungefähr 1 Stunde, 20 Minuten sowas hin bis zu der Teamsitzung. Und sie sagt, sie fährt vorher nochmal zum Arzt und ab dem Zeitpunkt ist sie dann verschwunden. Also die Polizisten, als nach ihr gesucht wird, befragen natürlich auch den Hausarzt und der sagt auch, nee, also die war hier nicht an dem Tag. Also sie ist einfach weg. Gegen 16.10 Uhr sieht eine Bekannte, Lisienne, Kurt vor seinem Haus stehen und sagt, es kam mir ein bisschen komisch vor. Also Kurt kam irgendwie nach Hause, seine Arme und Beine waren dreckverschmiert, an den Händen hatte er Blut. Und er wirkte irgendwie ganz aufgelöst und hat mit den Armen und Beinen gefuchtelt und beim Reden halt sehr wild gestikuliert. Und als Erklärung, warum er denn so dreckig ist, hat er dann gesagt, er hätte eine Schlägerei gehabt und er wird jetzt erstmal duschen gehen und die dreckigen Sachen in die Waschmaschine packen. Und sie sagte dann später vor Gericht, dass sie das schon ganz komisch irgendwie fand, also dass sie es sehr ungewöhnlich fand, weil er sonst eigentlich immer ein sehr ruhiger Typ war, der nicht viel geredet hat und er war in dem Moment wohl irgendwie auch sehr gesprächig. Sie hat es aber erstmal nicht der Polizei gemeldet. Sie fand es komisch, aber ich meine, da kommt dein Nachbar direkt verschmiert nach Hause, da gehst du ja auch nicht gleich zur Polizei deswegen. Am Samstag, den 17. Juli, also 2 Tage nach dem Verschwinden, beginnt dann die Suchaktion. Es ist ja in Deutschland so, dass nicht sofort nach einem Erwachsenen gesucht wird, der verschwindet. Weil wenn du volljährig bist, dann hast du auch einfach das Recht zu verschwinden, wenn du das möchtest. Eine Polizeistaffel mit 17 Spürhunden sucht die Gegend ab. Alle werden befragt. Also wie ich auch schon sagte, der Hausarzt wird zum Beispiel befragt. Der dann sagte, sie war nicht bei ihm. Der Weg wird akribisch abgesucht. Das Videomaterial wird gesichtet. Am Sonntag, den 18., werden dann umliegende Bootsanleger abgesucht, weil die Polizei denkt, vielleicht wird sie auf einem Boot festgehalten. Also zu dem Moment geht man noch von allem aus. Also vielleicht ist sie auch entführt worden, wird auf einem Boot festgehalten, vielleicht ist sie ins Wasser gefallen, ist ertrunken. Deswegen werden Bootsanleger und Boote abgesucht. Ihre sozialen Medien werden durchsucht, ob es da auffällige Nachrichten gibt oder irgendwie sowas. Eine Spaziergängerin sieht Biancas Fahrrad am Samstag und Sonntag in der Nähe des Bunkers Karo Ass an einem Baum lehnen. Sie findet das ein bisschen merkwürdig, denkt sich aber nicht groß was dabei und meldet das nicht. Da steht halt ein Fahrrad im Wald. So, sie weiß auch nicht, dass das Biancas Fahrrad ist. Das ist wohl noch nicht rausgegeben worden zu dem Zeitpunkt oder sie hat die Suchaktion nicht mitbekommen. Auf jeden Fall denkt sie sich halt nicht groß was dabei. Am 19. finden dann 4 Montagearbeiter gegen 22 Uhr Biancas Leiche in dem besagten Bunker, also in diesem Bunker Karo Ass. Der Bunker gilt als Lost Place und diese Montagearbeiter wollten ihn mal besichtigen. Der Eingang zu dem Bunker ist nur so ungefähr 1,50 Meter breit und als sie da reingehen wollten und so ein bisschen sich die Räume angucken wollten, lag halt was im Weg, so haben sie es gesagt. Also sie wollten da rein und haben gedacht, da liegt was. Und das war halt Bianca. Biancas Leiche ist oben komplett entkleidet, also sie hat keinen Top mehr an und kein BH. Es sieht so aus, als hätte sie sich selber ausgezogen, also es gibt keine Kampfspuren. Die Klamotten sind nicht zerrissen oder so. Und sie hat insgesamt 7 Stiche in Rücken, Hals und Nacken. Also alle von hinten. Und sie liegt auch auf dem Bauch. Mit dem Gesicht ist sie in den Sand gefallen. Also der Boden von diesem Bunker ist halt sandig. Es ist halt wie gesagt ein Lost Place. Laut der Obduktion ist sie auch am 15., also an dem Tag, wo sie auch verschwunden ist, schon gestorben. Und es gibt keine Anzeichen für Missbrauch oder auch freiwilligen Verkehr vor dem Tod. Die Tatwaffe war wohl ein Stechbeitel. Und der Stechbeitel und die Handtasche sind weg. Also ein Stechbeitel ist ein Werkzeug, um Rillen in Holz reinzuschnitzen. So, wir werden euch auch ein Bild auf Instagram davon hochladen, dass ihr euch ungefähr was darunter vorstellen könnt. Ich wusste nämlich zum Beispiel gar nicht, was das ist. Und ich sehe gerade an Michis Blick, er weiß es auch nicht. Ja, wie gesagt, der Eingang zum Bunker ist nur ungefähr 1,50 Meter breit. Also sie muss da freiwillig reingegangen sein, sagen die Ermittler. Weil das einfach zu schmal ist, um jemanden da rein zu treiben oder da rein zu drängen. Also einer muss halt vorgegangen sein sozusagen. Und die Leiche selber lag in einem ungefähr 8x15 Meter großen Raum halt weiter im Bunker drinne. In der NS-Zeit diente der Bunker als Kommunikationsbunker. Deswegen haben manche große Zeitungen mit 4 Buchstaben auch solche reißerischen Überschriften gehabt wie Sex, Mord und Nazi-Bunker und ähnliches. Aber eigentlich hat das mit dem Fall nicht so viel zu tun. Die Zeugin, die Kurt mit den blutigen Händen gesehen hatte, meldet sich dann jetzt bei der Polizei, nachdem es bekannt wird, dass Bianca da gefunden wurde und erzählt, was sie halt beobachtet hat. Und am 27. gegen 17.40 Uhr wird Kurt dann auch verhaftet. Er bestreitet die Tat. Also er sagt, er hat überhaupt nichts mit dem Mord zu tun. Er war zwar bei dem Bunker mit Bianca, aber mit dem Mord hätte er nichts zu tun. Es wird dann festgestellt, dass er Daten von seinem Handy gelöscht hat. Was genau das für Daten waren, ist nirgendwo vermerkt. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er wohl an seinem Handy rummanipuliert. Vor Gericht erzählt Kurt dann von seinen Halluzinationen und dass er den Sensenmann noch sehen würde, der auch gerade im Gerichtssaal wäre. Außerdem würde er so hybridartige Spinnenzombies mit blau herausstechenden Adern sehen, immer wenn er Stress hätte. Und am Tag der Tat hätte er einen Blackout. Also erst bei der Verhaftung sagt er hat nichts mit der Tat zu tun. Er hätte sie definitiv nicht getötet. Später vor Gericht sagt er hat einen Blackout und er kann sich nicht dran erinnern, ob er was damit zu tun hat, ob er nichts damit zu tun hat. Er weiß es einfach nicht mehr. Zeugen sagen, dass er aber Bianca leid war. Also er soll zu Zeugen gesagt haben, ich kann Bianca nicht kontrollieren, sie macht einfach, was sie will. Und das hat ihn wohl extrem genervt. Biancas Oma sagt vor Gericht, Bianca hat ihn abgöttisch geliebt und hätte einfach alles für ihn getan. Im Februar 22, also dieses Jahr, fällt das Urteil. Er wird zu 12,5 Jahren Haft verurteilt wegen Totschlag. Ob er ins Gefängnis oder in die Forensik gekommen ist, kann ich leider nicht sagen. In den Artikeln steht's nicht und auch Marlene wusste es nicht. Also sie sagte auch, sie weiß es nicht. Aber er macht wohl auf jeden Fall, wo auch immer er ist, weiterhin seine Therapie. Also er hat ja sowieso schon draußen auch Therapie gemacht und die macht er jetzt wohl in der Haft auch weiter. Also der Grund, warum er zu 12,5 Jahren wegen Totschlag verurteilt wurde und nicht wegen Mord, ist, dass das Gericht gesagt hat, es steht fest, dass Kurt Bianca in dem Bunker umgebracht hat. Also daran führt überhaupt kein Weg vorbei. Das ist ein Fakt, sagt der Richter. Und der Richter sagt auch, dass er der Meinung ist, Kurt hat Bianca getötet, weil sie ihn genervt hat und weil er einfach unfähig wäre, aus Streit- und Stresssituationen anders herauszukommen. Also er wusste sich in dem Moment nicht anders zu helfen. Man weiß jetzt auch die Situation im Bunker nicht. Die beiden waren ja eigentlich offiziell getrennt. Also ob sie vielleicht nochmal über die Beziehung reden wollte, die Beziehung wieder aufleben wollte, dass zu viel Stress für ihn war, man weiß es einfach nicht, was die Ausgangssituation im Bunker war. Im Übrigen hat der Richter auch gesagt, dass es ihn sehr erschüttert hat, mit welcher Gefühlskälte und Teilnahmslosigkeit Kurt dem Mordprozess gefolgt ist. Und die Leere würde ihn sehr betroffen machen. Also er sagte, Kurt hat irgendwie überhaupt keine richtigen Regungen gezeigt. Also der Richter selber sagt dann auch, dass er an diesen Blackout von Kurt nicht glaubt. Also seine Aussage ist, so eine Erinnerungslücke gibt's nicht. Wenn ich jemanden getötet habe, dann weiß ich das auch noch. Du guckst so, möchtest du was dazu sagen?
Ja, finde ich halt eine schwierige Aussage, ne? Also ich gehe davon aus, dass irgendwie in dem Fall von Kurt sicherlich irgendwie auch ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Aber es gibt Blackouts, also Amnesien halt, ne? Also klassisch bekannt ja durch physische Traumata, ne? Dass man in der Regel retrograde Amnesien hat, dass man sich vor das Traumata nicht erinnert. Aber das gibt's natürlich bei psychischen Traumata halt eben auch, dass Teile oder ganze Aspekte von traumatischen Erfahrungen halt eben einfach nicht erinnerbar sind.
Warum trotzdem Totschlag, nicht Mord, ist jetzt die große Frage. Wenn der Richter sagt, er glaubt die Blackout-Geschichte nicht und für ihn ist klar, Kurt hat sie getötet, weil sie ihn genervt hat. Warum es trotzdem Totschlag geworden ist und nicht Mord, ist tatsächlich, dass der Richter gesagt hat, man kann nicht feststellen, ob Bianca wirklich arglos und wehrlos war. Das Gericht war nicht im Bunker dabei und man weiß nicht, ob sie damit rechnen konnte, dass Kurt sie umbringt in dem Moment oder nicht. Auch wenn die Stiche sie von hinten getroffen haben, was ja darauf hindeutet eigentlich, dass sie nicht auf diesen Angriff vorbereitet war, sagt der Richter, er erkennt darin aber keine Heimtücke, weil man nicht weiß, ob Bianca nicht tatsächlich dort auch vorbereitet war. Ja, ich finde das ehrlich gesagt eine ziemlich krasse Begründung. Also ich meine, ich bin kein Richter, ich maße mir nicht an, irgendwie über das Urteil quasi, doch eigentlich maße ich mir schon an, es in Frage zu stellen. Also ich denke mir, wenn jemand von hinten erstochen wird, dann zu sagen, naja, man weiß ja nicht, ob sie nicht gewusst hat, dass das passieren wird, ist so, uff. Also, ja.
Naja, gut, letztendlich. Gut, ich bin jetzt natürlich auch kein Richter, ne? Aber so also die Mordkriterien gehen ja in der Regel immer vom Täter aus. Das heißt, das Verhalten des Opfers hat ja im Prinzip wenig damit zu tun. Was natürlich jetzt schwierig ist, wir kennen natürlich auch einige Fakten nicht, die sicherlich das Gericht kannte, ne? Also was für Nachrichten gab es da zwischen Kurt und Bianca? Wer hat das Treffen initiiert? So dieser Stechbeitel ist, soweit ich weiß, ein Tischlerwerkzeug. Kurt hat eine Tischlerlehre gemacht, also es ist gut möglich, dass er ihn zufällig dabei hatte und nicht geplant mitgenommen hat. Weil die Planung ist ja auch immer, sag ich mal, etwas, was einem Mord charakteristisch ist, dass ich geplant habe, ihn umzubringen. Deswegen, das, was man halt natürlich dadurch jetzt, wir nicht wissen, ist es im Affekt passiert? Haben sie sich da getroffen? Haben sie sich da verabredet? Ist dann irgendwas schiefgegangen? Dann ist es im Affekt passiert? Oder hat er das von vornherein geplant?
Das stimmt, das stimmt. Also Marlene, ich hatte Marlene auch gefragt, wie sie das einschätzen würde, weil sie Kurt ja auch einfach persönlich kennt. Und sie sagte auch, sie glaubt nicht, dass er das geplant hat. Also er war zwar schon merkwürdig manchmal, also ich meine, das ja hat man ja schon gemerkt, aber sie sagte, sie glaubt nicht, dass er wirklich geplant hätte, sie umzubringen. Und sie glaubt auch eher, dass er diesen Stechbeitel halt wegen seiner Arbeit dabei hatte. Also ob er vielleicht gerade von der Arbeit kam oder den einfach noch zufällig in der Hosentasche hatte, aber sie glaubt auf jeden Fall nicht, dass er mit dem Ziel dahin gefahren ist, Bianca zu töten. So würde sie ihn nicht einschätzen. Trotzdem finde ich halt die Begründung, dass keine Heimtücke vorliegt, wenn jemand 7 Stiche in den Rücken bekommt oder in den hinteren Bereich auf jeden Fall. Ja, also
wie gesagt, wir kennen nicht alle Fakten und in Deutschland gilt ja nun mal, du musst es beweisen können. Und das, was du beweisen kannst, ist sicherlich dann ein Totschlag, wie der Richter gesagt hat. Ja. Das kann er ohne Zweifel behaupten.
Ja. Oder
beweisen, dass sie durch Kurt getötet wurde. Mhm. Aber wenn er die Umstände nicht beweisen kann, ist halt im Zweifelsfall halt das Mildere anzuwenden.
Ja, da hast du recht, das stimmt. Was auch gegen die Blackout-Geschichte, nennen wir es jetzt mal, spricht, die Kurt erzählt, ist, dass wohl nach der Tat von ihm zu Hause oder von seinem Handy aus, also auf jeden Fall von seinem Internetanschluss aus, gegoogelt wurde, wie kann ich DNA-Spuren zerstören? Und am 18., also weit nach der Tat, war sein Handy auch nochmal in der Funkzelle bei dem Bunker eingeloggt. Also er muss nochmal am Tatort gewesen sein, nachdem er zu Hause gegoogelt hat, wie man DNA-Spuren zerstören kann. Würde für mich persönlich jetzt gegen diese Blackout-Geschichte sprechen, weil wenn ich mich nicht dran erinnere, dass ich da irgendeinen Mist gemacht habe, wieso gucke ich dann, wie ich eine Tat vertuschen kann und fahre dann nochmal hin? Also theoretisch hätte er ja gar nicht wissen können, dass da eine Leiche liegt. Biancas Mutter ist, soweit Marlene mir das erzählt hat, auch mit dem Urteil nicht einverstanden. Ich vermute mal, dass sie die gleichen Fragezeichen hat wie ich, also dass sie sagt, von hinten erstochen, wie kann das sein? Und sie hat wohl auch Revision eingelegt. Aber da das Urteil noch sehr, sehr frisch ist, ist da jetzt natürlich noch nichts weiter rausgekommen. Gianluca, der Sohn von Bianca, lebt jetzt bei seiner Uroma, also bei Sabine, bei der Bianca selber ja auch aufgewachsen ist. Und vor dem Bunker selber wurden viele Sachen abgelegt, unter anderem auch ein Pullover, auf den jemand draufgeschrieben hat: Hallo Mama, ich vermisse dich so sehr, in Liebe, dein Sohn Gianluca. Und das war der Fall. Was hältst du davon?
Hat letztendlich der Fall noch abgeschlossen. Ich meine, klar, also die Revision steht aus. Wenn es Beweise gibt, ist es alles ja möglich. Aber ist halt, sag ich mal, wirklich die Frage, wie die Tat hervorgegangen ist. Das werden wir ja nicht rausfinden.
Nein, also wie auch der Richter gesagt hat, wir waren ja alle nicht im Bunker dabei. Was sich da genau abgespielt hat, wissen wir alle nicht, ne? Was würdest du denn sagen, nachdem, wie wir Kurt jetzt kennengelernt haben sozusagen, würdest du ihn eher in ein normales Gefängnis oder in eine Forensik stecken?
Naja, so wie aufgrund der mir bekannten Fakten, oder sag ich mal, das, was jetzt mir aus dem Fall bekannt ist, würde er, sag ich mal, aus meiner Sicht in ein normales Gefängnis gehören oder in ein Gefängniskrankenhaus mit einer psychiatrischen Abteilung. Der Grund ist ja, im Maßregelvollzug nach § 63 kommen ja Leute, die aufgrund einer psychischen Erkrankung eine Straftat begangen haben. Er hat eine psychische Erkrankung, aber er hat ja nicht aufgrund von seiner Schizophrenie sie umgebracht. Wirkt jetzt ja nicht so.
Mhm.
Ne? Er hat sie umgebracht, weil sie ihn genervt hat. Ne? Also, weiß nicht, auf die Nerven gegangen ist, wieder mit ihm zusammen sein wollte, was auch immer.
Mhm.
Aber er hat jetzt selber ja nicht mal irgendwas angegeben, dass es aufgrund von seiner Schizophrenie wäre. Er hätte sie für einen Boten des Sensenmanns gehalten oder er hat sie verkannt als einer von diesen Zombies, die er angeblich gesehen hat. Wenn er jetzt gesagt hätte, sie als Zombie gesehen hätte und sich deswegen verteidigt und deswegen sie umgebracht hat, weil er sie für einen Zombie gehalten hat, dann wäre er schuldunfähig aufgrund seiner Erkrankung, weil er aus der Erkrankung heraus diese Tat vollbracht hat. So hat er natürlich eine psychische Erkrankung, hat aber aus anderen Gründen eine Tat vollbracht.
Mhm.
Von daher ist es jetzt anhand der Fakten, die ich habe, relativ eindeutig, dass er in ein Gefängnis gehört. Natürlich sollte er trotzdem behandelt werden, jeder Mensch hat in Deutschland Recht, behandelt zu werden gegen seine Erkrankung. Und das passiert dann hoffentlich auch weiter.
Ja. Was denkst du, wäre eine anschließende Sicherungsverwahrung angemessen?
Das kann ich nicht beurteilen. Also dafür kenne ich ihn zu wenig. Ich sag mal, klar wurden ihm irgendwie, oder was man da so raushören konnte, sind halt impulsive Persönlichkeitsanteile, dass wenn etwas passiert, was gegen ihn, gegen den Strich geht, jetzt auf gut Deutsch gesagt, dass er schnell die Fassung verliert und dann halt auch eben zu Gewalttätigkeiten neigt. Das ist, kann ich aber jetzt ja nicht beurteilen, ob das dauerhaft sein muss oder ob man das therapieren kann oder mit Verhaltenstherapie in den Griff kriegen kann. Sondern ich meine, wenn er eine impulsive Persönlichkeit hat, die Persönlichkeit kann man ab einem gewissen Alter nicht mehr verändern, aber natürlich den Umgang damit. Aber er hat ja, sag ich mal, vorher offensichtlich keine schlimmen Gewalttaten vollbracht. So.
Also er war ja schon mit der Polizei in Kontakt. Man weiß halt nicht warum. Also Marlene wusste es nicht und in den Artikeln stand dazu auch nichts. Da stand nur, dass er halt Polizei bekannt war. Ob das jetzt war, weil vielleicht Ex-Freundinnen ihn angezeigt haben, also hat Marlene ja zum Beispiel auch die Handgelenke verdreht, ob da vielleicht Ex-Freundinnen ihn mal angezeigt haben oder ob das wegen Drogen war oder so, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber es kann schon sein, dass er auch wegen Gewaltdelikten schon mal bei der Polizei war.
Gut, okay, das wissen wir in dem Fall nicht.
Nee, also, das wissen wir nicht.
Letztendlich haben wir zu wenig Fakten, um das irgendwie, also kann ich keine fundierte Meinung dazu abgeben. Ich bin ja eh jetzt kein Psychologe und kein Gutachter oder sowas, der das adäquat beurteilen könnte, aber ich habe dafür auch nicht genug Fakten. Ne? Also das, was einem ja so vielleicht noch zwischendurch aufgefallen ist oder welchem von euch auffällt, ist halt die sadomasochistischen Tendenzen, die er hat, also die sadistischen Tendenzen bei Sex, ne? Fesse spielen, Leid verursachen und sowas. Es hörte sich jetzt für mich so an, als ob er, klar, das nicht alles mit dem Willen der Frau gemacht hat, oder hörte es sich so nicht so an, aber er ist dabei jetzt ja noch nicht viel zu weit gegangen. Und auch solche Vorlieben kann man ja legal und gesellschaftsverträglich ausleben. Ne? Also es gibt ja eine große sadomasochistische Szene, sag ich mal, man muss halt einfach einen Partner finden, dem es halt auch gefällt und dass man die Grenzen trotzdem voneinander wahrt.
Ja, also bei ihm war es ja so, dass er die Frauen wohl ihr richtig abhängig gemacht hat. Also wie gesagt, erst ganz lieb und dann immer einen Schritt weiter, die Grenze immer weiter ausdehnen sozusagen. Und er hatte ja schon Freude daran, wenn die Frau gerade beim Sex auch gelitten hat, wenn man so sagt. Wenn er jetzt sich eine Partnerin sucht, der genau das gefällt, ist halt die Frage, ob ihm das dann auch das gibt, was er sucht. Weil er ja eigentlich niemanden will, dem das gefällt in dem Moment.
Lässt sich halt eben schwierig einschätzen.
Ja, so. Es lässt sich nicht so einschätzen. Wir haben nicht mit ihm persönlich geredet. Wir waren nicht mit ihm im Bett. Wir können das nicht beurteilen, natürlich nicht. Aber was ich halt auch denke, also er sagt ja, dass er diesen Blackout hatte. Ob er den jetzt wirklich hatte oder nicht, sei mal dahingestellt, auch weil er ja nochmal am Tatort war. Aber er sagt ja, dass er diesen Blackout hatte. Und dann stellt sich mir halt auch die Frage, wer garantiert denn, wenn er jetzt wieder rauskommt, dass sowas nicht wieder passiert?
Keiner. Kann man nicht garantieren.
Nee. Und deswegen, ob halt eine anschließende Sicherungsverwahrung vielleicht angebracht wäre oder nicht, oder ja.
Kann irgendjemand garantieren, dass ich nicht irgendwann in meinem Leben jemanden umbringe? Sollte man deswegen mich mein Leben lang wegsperren?
Nein, aber du hast bis jetzt auch keine Blackouts gehabt. Oder andere schlimme Dinge getan, von denen ich wüsste.
Ja, ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema.
Jeder kann durchdrehen sozusagen, natürlich. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Aber wenn jemand halt schon so, ich sag jetzt mal, Tendenzen zeigt, also schon eher etwas gewalttätig, toxisch in einer Beziehung ist, dann hat er ja wohl auch Musik gehört, die auf dem Index ist und dann mit diesen Blackouts und creepy Halluzinationen hat. Das ist ja schon eine andere Ausgangslage, als wenn man jetzt sagt, hier du oder der Nachbar oder sonst wer.
Ist ein sehr schwieriges Thema. Letztendlich bin ich halt jemand, der immer sehr freiheitlich eingestellt ist. Das heißt nicht, dass ich möchte, dass jeder frei rumläuft, wenn wissentlich eine Gefahr von ihm ausgeht. Man weiß es aber nun mal nicht bei jedem und es kann nicht jeder einfach für sein Leben lang weggesperrt werden, wenn er seine Strafe abgesessen hat, wenn er vielleicht eine Therapie gemacht hat, wenn er medikamentös gut eingestellt ist. Unser Rechtssystem funktioniert nun mal so, dass Menschen eine zweite Chance verdient haben. Und in den meisten Fällen funktioniert unser Rechtssystem und auch das Maßregelvollzugssystem sehr gut. Es gibt einige tragische Fälle, wo es halt nicht so richtig eingeschätzt wurde, beziehungsweise sie das aufgrund ihrer Lage zwar richtig für sich richtig eingeschätzt haben, aber es halt einfach auch nicht voraussehen konnten. Ich habe ja mich jetzt nicht hier drauf vorbereitet auf den Fall, aber jetzt mal eine reine statistische Zahl aus dem Maßregelvollzug ist ja, dass 90% der Entlassenen nicht wieder straffällig werden.
Ja, okay, das stimmt. Man hört natürlich auch immer nur von den schlimmsten Fällen, sage ich mal. Das ist, als wenn man Google-Bewertungen nach einem Restaurant sucht und dann steht da drinnen, wie schlecht das Restaurant ist und wie dreckig. Und wenn man hingeht, ist es eigentlich gut, weil die guten Sachen kommen nicht so nach außen. Über die Leute, die aus dem Maßregelvollzug entlassen werden, die danach ein geordnetes, normales Leben führen, über die redet keiner. Weil es ist ja nicht interessant für die Zeitung, für die Nachrichten. Ne, das möchte ja keiner hören. Die Leute wollen ja das Drama und wollen ja sehen, wo es nicht funktioniert hat, sozusagen. Ne? Mhm. Also das stimmt schon. Man redet eigentlich immer nur von den schlechten Fällen. Einer macht was Blödes und davon redet man und dass aber 100 das nicht gemacht haben, das ist dann halt so.
So, und ich sag mal so, in Deutschland ist das Rechtssystem halt wirklich immer so ausgelegt, dass es immer Hoffnung auf Freiheit geben muss. Selbst wenn eine Sicherheitsverwahrung für jemanden angeordnet wird. Das heißt ja, dass der seine Haftstrafe irgendwann abgesessen hat. Jetzt, wenn das Urteil bestätigt werden würde und er hätte noch eine SV dazu. Er hat die 12 Jahre abgesessen. Das heißt, er hat seine Strafe verbüßt, aber wird trotzdem weiterhin eingesperrt. Dann haben die ja auch andere Rechte. So, aber auch das wird immer wieder überprüft, ob das noch notwendig ist. Mhm. Und das finde ich letztendlich auch richtig, dass wenn man Menschen alles nimmt, man hat ihm ja auch auf jeden Fall schon seine Freiheit genommen. Mhm. Und wenn man ihm dann noch die Hoffnung nimmt, dann stelle ich mir das ganz schlimm vor. Und so funktioniert unser Rechtssystem nicht und so funktioniert unsere Gesellschaft ja nun mal nicht.
Im Endeffekt hätte dieser Mensch dann ja auch nichts mehr zu verlieren. Im Worst Case, sage ich jetzt mal, würde man ihn damit ja für das Personal des Maßregelvollzugs, des Gefängnisses, was auch immer, noch gefährlicher machen. Weil er einfach sagen würde, ich komme hier ja sowieso nicht mehr raus, dann kann ich jetzt auch einmal einen Rundumschlag machen.
Ja gut, auch da gibt es sicherlich noch Unterschiede von der Unterbringung, von der Sicherheitsstufe und sowas, die natürlich auch Unterschiede bedeuten. Es gibt ja unterschiedliche Freiheiten, die man auch in einem Maßregelvollzug oder in einem Justizvollzug haben kann. In einem Justizvollzug habe ich jetzt bisher noch nicht gearbeitet, aber da gibt's ja auch unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen von Jobs, die man innerhalb des Gefängnisses machen kann, dass man in der Gefängniskantine zum Beispiel kocht und Essensausgabe macht, bis hin halt zum schlimmsten Fall Isolationshaft, was natürlich auch nicht dauerhaft ohne Grund aufrechtzuerhalten ist. Mhm. Das muss ja auch begründet sein, wenn jemand isoliert ist.
Ja.
Ja, letztendlich ein sehr komplexes Thema, sehr kontroverses Thema, bin ich mir auch bewusst. Ich habe da halt meine Haltung zu. Sag ich mal jetzt im Fall von Kurt, habe ich auch einfach viel zu wenig Fakten, um irgendwie darauf einzugehen. Also es hört sich jetzt so an, als ob er keine Sicherheitsverwahrung im ersten Urteil gekriegt hätte.
Kann es tatsächlich nicht sagen. Also in den Artikeln steht halt drin, er ist zu 12,5 Jahren verurteilt worden. Es steht aber nicht Gefängnis, Forensik, Sicherheitsverwahrung. Da steht einfach nur 12,5 Jahre. Und Marlene wusste da halt auch nichts zu.
Naja, wenn das Urteil lautet Totschlag und 12 Jahre, dann würde im Urteil, wenn er eine Sicherheitsverwahrung kriegen würde, immer vorkommen, der Wortlaut mit besonderen Schwere der Schuld. Mhm. Das ist letztendlich in Urteilen so gesehen der juristische Wortlaut, der gebraucht wird, um eine Sicherheitsverwahrung anzuordnen. Die besondere Schwere der Schuld. Okay. Also hört es sich für mich jetzt erstmal nicht so an. Natürlich können Zeitungen da ja auch was rauslassen.
Ja, das ist natürlich auch das Ding. Also bei unseren Recherchen, abgesehen davon, dass ich jetzt mit Marlene reden konnte, haben wir natürlich auch nur, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es gibt natürlich Punkte, wie jetzt, was du auch schon gesagt hast, ne, was für Nachrichten sind da zwischen Kurt und Bianca hin und her geflogen sozusagen. Also was haben die sich für Textnachrichten geschickt oder so. Das können wir nicht wissen. Das wissen wir halt einfach nicht. Deswegen ist es schwierig, solche Sachen dann auch zu beurteilen. Aber wie man in der letzten Folge gemerkt hat mit Schwangerschaftsabbrüchen, wir mögen ja kontroverse Themen. Also insofern, ja, nehmt es uns nicht übel.
Ja, es sind halt schwierige Themen, zu denen es halt auch viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ich vertrete sicherlich keine militante Meinung. Ich kann gut andere Meinungen tolerieren und akzeptieren und interessiere mich auch immer für andere Meinungen. Ne? Mhm. Und deswegen, sag ich mal, reden wir ja, sag ich mal, im Anschluss über diese Fälle, weil man dann halt Meinungen austauschen kann. Lena und ich sind ja auch nicht immer einer Meinung.
Nee, weiß gar nicht. Fällt dir sonst noch was ein, was du zu dem Fall irgendwie noch sagen möchtest?
Ja, tatsächlich war ziemlich am Anfang etwas, was mich ein bisschen verwirrt hat. Also da war halt von seiner Therapie die Rede, dass er Opipramol gekriegt hat, ist ja richtig, ist ja ein trizyklisches Antidepressivum und dass er an einer Schizophrenie leidet. Was mich erst irgendwie ein bisschen verwirrt hat, weil es gibt ja Medikamente, die gegen Schizophrenien vielen helfen, Antipsychotika, halt Neuroleptika. Mhm. Klar kriegt man auch irgendwann, also bei den meisten schizophrenen Erkrankungen gibt es Phasen, wo halt die psychotische Symptomatik mehr ist. Da kriegt man in der Regel halt hochdosierte Antipsychotika. Mhm. Und wenn die psychotische Phase abklingt, haben die Betroffenen halt auch oft depressive Phasen, wo viele halt auch Antidepressiva bekommen. Mhm. Weil man halt da auch immer gucken muss, ob die einen nicht wieder in eine psychotische Episode reintreiben, wenn die arg antriebssteigernd sind oder sowas. Mhm. Aber gut, dafür hat er ja einen Facharzt. So klar, also es ist auf jeden Fall gut möglich, dass er Antidepressivum bekommen hat. Ob das jetzt seine einzige Medikation war oder dass die einzige Medikation ist, die er nehmen wollte, ist ja halt auch eben so. Ne?
Eben, das weiß man nicht. Vielleicht hat er noch mehr verschrieben bekommen. Vielleicht hat er auch noch mehr genommen, von dem er Marlene dann nur nichts erzählt hat. Das weiß man nicht. Also sie wusste nur von dem Opipramol. Ich bin ja auch nicht ein behandelnder Arzt, weiß Gott nicht. Ich könnte mir halt nur vorstellen, also Opipramol wirkt ja auch angstlösend, dass er es vielleicht deswegen bekommen hat auch, weil sie ja auch gesagt hat, dass er manchmal ängstlich wirkte, wenn er diese Halluzinationen gerade vom Sensenmann hatte. Und dass der Arzt vielleicht ihm deswegen auch dieses Medikament gegeben hat, um ihn so ein bisschen zu beruhigen. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass dann die Halluzinationen auch nachlassen mit der Zeit. Aber das ist auch natürlich reine Spekulation. Gut, dann wollen wir mal eure Fragen beantworten. Dann sind wir mit dem Fall soweit durch. Also eine Frage war, wir hatten im Intro ja schon gesagt, dass wir beide mit der Psychiatrie schon Berührungspunkte hatten. Da kam dann die Frage, oder dass wir das nochmal ein bisschen genauer erläutern sollen sozusagen. Also bei mir ist es so, dass ich gelernte Krankenschwester bin und ich habe 8 Jahre in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet, unter anderem im Bereich Sucht, dann die geschlossene Station für drogeninduzierte Psychosen und in der Verhaltenstherapie.
Ja, ich bin auch gelernter Krankenpfleger, habe auch später noch meinen Fachkrankenpfleger für Psychiatrie gemacht und habe eigentlich auch seit der Ausbildung als Krankenpfleger nur in psychiatrischen Einrichtungen gearbeitet. Also ich habe in der Allgemeinpsychiatrie angefangen, auch mit einem Schwerpunkt auf den schizophrenen Formkreis, habe später dann auf einer Doppeldiagnosenstation gearbeitet. Das bedeutet, es ist halt eine Station, die extra für Leute mit Suchterkrankungen, Mittelmissbrauch und schizophrenen Erkrankungen oder psychotischen Erkrankungen konzipiert wurde. Ich habe auch noch etwas über ein Jahr in der ambulanten psychiatrischen Pflege gearbeitet. Das bedeutet, man fährt zu betroffenen Menschen nach Hause und guckt, was die Probleme zu Hause sind, wie man sie unterstützen kann, was sie für Hilfsangebote vielleicht noch brauchen. Und die letzten 3 Jahre arbeite ich in einer Einrichtung für forensische Psychiatrie, also im Maßregelvollzug. Das, sag ich mal, war jetzt so ein bisschen was einfach, dass ihr euch noch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Was haben wir in der Psychiatrie gemacht? Was ist so unser Erfahrungshorizont? Das bedeutet natürlich weiterhin nicht, dass wir Psychologen sind, dass wir uns anmaßen, irgendwelche Gutachten zu erstellen, irgendwelche Diagnosen zu stellen oder Empfehlungen für Menschen auszusprechen. So, wir haben unsere Erfahrungen, die, denke ich, auch relativ breit gefächert sind, dass wir uns eine Meinung dazu bilden können. Und letztendlich ist es trotzdem dann halt eben nur unsere fachliche Meinung aus unserem Blickwinkel.
Genau.
So, was wir uns noch gefragt haben, wir haben von ein paar Personen schon Rückmeldungen zu unserem Erzählstil gekriegt, beziehungsweise Lena trägt den Fall ja vor und, sag ich mal, danach diskutieren wir ein bisschen darüber, über kontroverse Punkte und so weiter.
Das wird übrigens auch so bleiben, weil Michi sagt, er ist nicht gut im Recherchieren und redet auch einfach nicht gerne viel.
Merkt man manchmal vielleicht nicht so, wenn ich gerade so fachlichen Rausch bin. Nee, aber sag ich mal, wir würden uns einfach wünschen, so wir sind ja noch ganz am Anfang, wir machen das als Hobby, wir haben nichts irgendwie, was in die Richtung Journalismus geht, gelernt. Deswegen, sag ich mal, sind wir noch ein bisschen dabei, so unseren eigenen Stil zu finden. Ein bisschen Nervosität schwingt da sicherlich auch noch am Anfang mit rein. Deswegen würden wir uns einfach, sag ich mal, über Rückmeldungen freuen, ne? So über konstruktive Kritik, was euch auffällt, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt, was ihr euch anders wünschen würdet. Das heißt natürlich nicht, dass wir auf alles Rücksicht nehmen können. Wir wollen ja trotzdem unseren eigenen Stil haben. Das ist ja unser Podcast, das müssen wir sein. Aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall interessant, was ihr davon haltet, wie wir es so bisher gestalten. Weil man kann sich ja immer noch Ideen für was Neues holen.
Genau, ja. Und dann war es das auch eigentlich für heute. Ach, eine Sache noch. Es wurde auch gefragt, wie lange die Pausen zwischen den Folgen sozusagen sind. Also wie oft wir eine Folge rausbringen. Und da muss ich sagen, das können wir so nicht sagen. Also wir sind beide weiterhin berufstätig, beide im Schichtdienst. Die Recherchen dauern, dann muss man das zwischen einschieben, zwischen Arbeit, Privatleben, dann recherchieren, die Aufnahmen machen und so. Also wir können jetzt nicht sagen, wir bringen einmal die Woche eine Folge raus oder alle 2 Wochen, sondern wir machen es im Endeffekt so, wie wir Zeit und Lust haben, sagen wir es mal so. Also wenn ihr mal 2-3 Wochen nichts von uns hört, dann bedeutet das nicht, dass der Podcast tot ist. Das kann sein, dass dann irgendwie dann dafür die nächste Woche 2 Folgen in einer Woche kommen und dann kommen vielleicht wieder 2 Wochen überhaupt nichts. Also wir sind wirklich sehr unregelmäßig, was das betrifft.
Aktuell auf jeden Fall noch, ne? Also im Moment, es ist halt ein Hobby von uns. Wir haben jetzt auch nicht geplant, dass das irgendwann unser Beruf wird. Wir haben schließlich unseren Beruf. Und sage ich mal, wie ihr aus unseren Berufen entnehmen könnt, sind wir halt einfach beide im Schichtdienst. Ne? Das heißt also, klar, Lena recherchiert erstmal eine ganze Weile, aber dann müssen wir halt auch immer noch irgendwie einen Tag finden, wo wir beide Zeit und Energie dafür haben. Dadurch, dass ich den Fall vorher nicht kenne, muss ich mich ja auch irgendwie darauf konzentrieren können und das aufnehmen können, was Lena mir erzählt, und kann meine Reaktionen nicht irgendwo ablesen.
Genau. Also, das nochmal dazu, aber dann war es das jetzt auch wirklich.
Ja. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen.
Ja, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.